Wir alle sind unterwegs, immer mit dem Fokus auf erwartet zu sein. Wir leben davon. Selbst der sagt, ich erwarte nichts, erwartet das nichts. Wir Menschen brauchen etwas, auf das wir uns als nächstes sozusagen fokussieren. Einfach so dahin laufen ist etwas, was schnell müde macht, was schnell gleichgültig macht, was Kräfte verschwinden lässt. Erwartung. Erwartung. Welche Erwartung hat dich heute hier hergebracht? Ich hoffe, Erwartungen, dass Gott dich in der Tiefe deines Herzens und mich natürlich auch, so bin ich hierher gekommen, berühren darf. Wenn Erwartung erfüllt wird, was tritt ein? Freude. Wenn etwas erwartet ist und die Vorfreude, vielleicht kennt ihr das, wenn man Besuch erwartet oder wenn man einen schönen Ausflug erwartet oder wenn man, wie jetzt manche das erleben, in den Urlaub fährt und das die ganze Zeit erwartet hat und vielleicht sich schon Bilder angeschaut hat, wie es da aussieht und was man erleben wird. Und dann ist man dort und die Erwartung ist übertroffen. Oder das Gegenteil. Erwartung also ist etwas, was wir alle kennen. Die Erwartung, die erfüllt wurde, die sollte man nicht vergessen. Denn es ist oft verbunden mit einem guten Erleben, mit einem wunderbaren Erleben. Deswegen ist die gestrige Nacht für das Volk Israel ganz anders als jede andere Nacht und sie wird anders begangen. Die gestrige Nacht unterscheidet sich von allen anderen Nächten, denn das Volk Israel begeht seit der Befreiung aus Ägypten das Pescha-Fest. Jüdinnen und Juden begehen dieses Fest und sie feiern 8 Tage lang. Das ist bei uns nicht so vorgesehen. 8 Tage lang zu feiern. 8 Tage lang zu feiern, die Erinnerung wach zu halten, dass Gott hineingewirkt hat, hineingesprochen hat und die Erwartungen übertroffen hat. Von dem, was im Wort Gottes im Alten Testament steht, wie er herausgeführt aus 400 Jahre Versklavung, aus 400 Jahre Unterdrückung, aus 400 Jahren unterjocht, auch unter Dämonen, unter Versklavung, unter Bindungen. Das wurde gestern Abend erneut begangen. Und es wird 8 Tage gefeiert. Ich weiß nicht, wie ihr so drauf seid. Der jüngste Sohn, der hat jetzt gerade die Abi-Themenwoche hinter sich. Und das waren also dann 5 Tage plus dazu noch einiges andere. Gelsen bebt und dann kommt noch ein Geburtstag dazu und man kommt auf 7 Tage. Und wir haben im Beobachten gedacht, wie lange hält er denn durch? 8 Tage feiern die Befreiung, die Gott gewirkt hat. Die Erinnerung wachrufen. Lobe den Herrn meine Seele und seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist so wesentlich. Und dieses Pescha-Fest, was das Volk der Jüdinnen und Juden feiert bis heute mit den Kindern, da ist das kleinste Kind oder besser gesagt das, was dann reden kann, das läutet das ein. Ganz großartig. Und deswegen, und weil Gott es wusste und weil Gott es wirkte damals für das Volk Israel, welches dann nach der Wüstenwanderung und nach all den Geschehnissen, nach all dem Erleben, wie Gott führt, wie Gott versorgt, wie Gott zu trinken gibt, wie Gott Nahrung schenkt, wie Gott Perspektive gibt, wie es das gelobte Land zeigt, hineinführt, von Milch und Honig spricht. In all dem Erleben muss das Volk erleben, wie es immer wieder abdriftet. Müssen wir erleben, wie wir trotz der Güte Gottes, trotz dessen, dass er die Erwartung übertrifft, und zwar immer. Von Gottes Seite übertrifft er immer unsere menschlichen Erwartungen, meine menschlichen Erwartungen, weil er größer ist, weil er weiter ist. Aber ich erlebe es auch, dass ich selbst, trotz dieser Erwartung, immer wieder zu denen gehöre, die dem Scheitern Raum geben, die dem Eigeninteresse Raum geben, der Eigenliebe Raum geben und darin dann sich verstricken neu in die Einladung, die der Feind des Lebens ausspricht, der unter den Himmeln wirklich noch wirkt. Wir sind ganz in dieser Welt. Und in dieser Welt wirkt auch der, der uns abbringen will von diesem Weg der Errettung, der bleibenden Errettung. Ich glaube, dass es nicht ein Zufall war, dass Jesus genau dieses Fest nutzte, um in Jerusalem einzumarschieren, das wäre der falsche Ausdruck, hineinzutraben auf einem Eselfohlen. Jesus, der Sohn Gottes, war schon da, als die Welt entstand, war schon da in dem Wort Gottes, als die Welt entstand, als die Planeten ihren Rhythmus bekamen, ihren Lauf, als die Welt, als das Licht, als das Wasser, als alles geschaffen wurde, du und ich den Hauch des Lebens geschenkt bekommen haben. Dieser Jesus Christus ist die Vergegenwärtigung, die Sichtbarwerdung des liebenden Gottes, des liebenden Vaters im Himmel. Und er ist in dieser Phase seines Lebens dazu auserkoren von Gott, sich selbst auf den Weg zu machen, um diese immer wieder neue Kluft, von der wir in den Gebeten auch gesprochen haben, einige haben es so bekannt, wir alle können es eigentlich nur so bekennen, dass wir abhängig bleiben von der Vergebung und der Liebe Jesu, von dem Verzeihen von seiner Seite. Und das hat zur Folge gehabt, dass Jesus diesen Weg, Gott selber diesen Weg in Jesus gehen musste. Und alle vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, im Neuen Testament, ganz am Anfang des Neuen Testamentes, erzählen und berichten von diesem Einzug in Jerusalem. Und jeder Evangelist, jeder Schreiber, der inspiriert ist durch den Heiligen Geist, der also autorisiert ist, hat einen bestimmten Blick auf dieses Geschehen. Und wir nehmen heute einen Blick wahr. Und ich möchte dazu sagen, dass der Blick der Vielfalt Gottes auf sein Wort, das, was Gott in Vielfalt schenkt, wenn man sein Wort betrachtet, etwas ist, was gewollt ist von ihm. Wir haben einen unterschiedlichen Blick und damit sind wir auch in einem unterschiedlichen Stand der Erkenntnis unterwegs. Das muss uns nicht befremdlich stimmen, das muss uns nicht irgendwie ängstlich machen, sondern das macht deutlich, Gott ist immer weiter durch seinen Geist und Gott ist immer weiter, uns in seine Weite zu führen. Also, Johannes hat einen Blick auf dieses Geschehen in Jerusalem. Und ich lese jetzt aus Johannes, dem 12. Kapitel, von 12 bis 25. Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, als sie hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige und gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf, wie geschrieben steht: Fürchte dich nicht, Tochter Zion. Siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Dies verstanden aber seine Jünger anfangs nicht, doch als Jesus verherrlicht war, da erinnerten sie sich, dass dies von ihm geschrieben stand und dass sie ihm dies getan hatten. Die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus dem Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Darum ging ihm auch die Volksmenge entgegen, weil sie gehört hatte, dass er dieses Zeichen getan hatte. Da sprachen die Pharisäer zueinander: Ihr seht, dass ihr nichts ausrichtet. Siehe, alle Welt läuft ihm nach. Es waren aber etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, um während des Festes anzubeten. Diese gingen zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, baten ihn und sprachen: Herr, wir möchten gerne Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es dem Andreas, und Andreas und Philippus sagen es wiederum Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach: Diese Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, so bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, so bringt es viel Frucht. Also großer Auflauf der Erwartungen, großes Hinhalten derer, die auch biblische Kenntnis hatten vom Alten Testament her, von den Schriften des Alten Testamentes. Es kommt der Sohn des Allerhöchsten, der Messias, Gottes Sohn kommt, und er kommt, um zu befreien. Eine Gruppe, die sich hier zusammentraf, die das im Fokus hält. Der Befreier ist da. Und wir demonstrieren das schon einmal. Einmal ihm gegenüber, Jesus, und einmal den Machthabern, die erneut Gewalt, Herrschaft, Leben, damals zur Zeit des Lebens Jesu, zur Zeit Israels, dort in Israel, die Besatzer, das Römische Reich. Die Weltmacht der damaligen Zeit. Wie zeigt man sowas? Wie darf man demonstrieren, wenn die Übermacht eigentlich zu groß ist? Eine Auslegung, und ich fand sie großartig, ist, dass diese Palmzweige nicht nur den Palmenbäumen Gewalt antun wollten, sondern dass diese Palmzweige eine stille Demonstration sind als Gegenzeichen gegen die Besatzer. Eine stille Demonstration: Hier passiert etwas, wo euer Ende eingeläutet wird. Und deswegen wedeln wir mit den Palmzweigen. Vielleicht kennt ihr das übertragen gesprochen in anderen Situationen, dass Leute rote Stirnbänder tragen oder dass Leute Fahnen tragen oder dass Leute in irgendeiner Weise eine Farbe tragen, um zu sagen: So nicht weiter. Vielleicht habt ihr diese Perspektive noch gar nicht gehört. Ich fand sie sehr hilfreich, weil wenn du unter einer Besatzung, wenn du unter einem Joch lebst, wenn du darunter leidest, deine Familie, dein Leben, dein Alltag, das, wie du vielleicht einen Arbeitsplatz findest oder vielleicht auch nicht, wenn du erlebst, dass das eigene Volk sich zum Teil gegenseitig verrät, weil es da Leute gab, die die Steuer einnahmen, wie ein Matthäus seinerzeit, dann ist doch dieses Erleben, da kommt der, von dem gesagt wird: Hosianna, Gott hilft, er ist es, der König der Könige, er kommt. Und die Erwartung ist da, jetzt fängt was Neues an. Jetzt wird er den Feind wegfegen, jetzt wird er zeigen, dass er die Vollmacht hat. Kennt ihr diese Art von Gebeten auch in eurem Leben? O Herr, jetzt, jetzt! Und wir sind nicht nur zwei, wir sind viele. Jetzt, Jesus! Das ist die eine Gruppe. Und die Kleider werden, so steht es in den anderen Evangelien zum Teil, ausgelegt. Er kommt. Und ein alttestamentliches Wort, nicht nur eins, sondern mehrere Worte gehen in Erfüllung. Fürchte dich nicht, Tochter Zion, siehe, dein König kommt, sitzend auf dem Füllen einer Eselin. Ein alttestamentliches Wort wird wahr. Und es ist doch dann verheißen. Alle Feinde werden nichts mehr ausmachen können, nichts mehr anrichten können. Sie werden aufgeben. Und das Reich mit dem König der Könige im Erleben geschieht jetzt. So wie sie es erlebt haben bei der Brotvermehrung. 5000 Männer wurden satt, und das heißt, Kinder und Frauen dazugerechnet, werden es weit als 10, 12, 15.000 gewesen sein. Wer das erlebt, der sagt: Es ist eine neue Zeit angebrochen. Oder das andere. Kurz davor, dass Lazarus, der 4 Tage wirklich tot war, 4 Tage, dass es schon anfing zu riechen, dass sich Jesus der Martha gegenüber in der Weise formulierte, das steht in dem 11. Kapitel und macht deutlich, in welcher Kraft er unterwegs ist. Sie sagt nämlich: Herr, er riecht schon, denn er ist schon 4 Tage hier. Jesus spricht zu ihr: Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, Martha, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen. Alles das, dass Lazarus dann wirklich aus diesem Grab herausgerufen wurde, nachdem der Stein weggewälzt wurde, dass sein Vermummtes abgenommen werden durfte, das spricht doch Bände. Und in dem Text, den wir gerade gelesen haben, ist es ja hochinteressant, dass in Vers 17 die Menge nun, also Kapitel 12, Vers 17, die Menge nun, die bei ihm war, als er Lazarus aus dem Grab gerufen und ihn aus dem Toten auferweckt hatte, legte Zeugnis ab. Lazarus wird ja an keiner Stelle zu Wort kommen, was den Text angeht. Auch davor nicht und danach nicht. Nicht ein Wort ist überliefert. Aber hier steht, dass er auf den hingewiesen hat, auf Jesus, der das vollbracht hat. Das ist, was in deinem Leben geschehen ist bis heute. Ist das eigentlich für dich ein Anreiz, anderen davon zu berichten und in der Weise zu sagen, das hat Jesus, das hat Gott mir geschenkt. Das hat Gott in meinem Leben getan. Das hat Gott bewirkt. Die Menschen sind fokussiert, weil sie erstaunt sind und weil sie sagen, wenn einer einen aus dem Tode herausruft, dann ist ihm alles möglich. So, und ich habe ein Verständnis dafür, ihr Lieben. Ich habe ein Verständnis, dass man dann Palmen wedelt und dass man seine Sachen auf den Boden wirft. So verstanden ist es etwas, was berührt und was doch eine Erwartung, eine gute Erwartung formuliert, oder? Da sind die anderen, die Pharisäer, die kurz davor als Elite, als theologisch Gebildete, als die, die immer wieder zeigen, dass sie über dem Volk stehen und dass das Volk doch eigentlich letztlich weniger ist, die davor geplant haben, kurz davor, der muss aus dem Weg geräumt werden. Er muss umgebracht werden. Von jenen Tagen, das steht in Kapitel 11, Vers 53, von jenem Tag an beratschlagten sie nun miteinander, um ihn zu töten. Es ist also die Gruppe da, die beabsichtigt, umzubringen und aus dem Weg zu räumen. Warum ist das so wichtig, dass wir das heute Morgen uns ansehen? Weil diese Wirklichkeit ist in dieser Welt genau so noch unterwegs. Da ist die starke Erwartung durch das Erleben, durch das Dabeisein, dass man förmlich sagt, das muss jetzt immer so sein, das sollte immer so sein. Und dann ist da die andere Seite, die letztlich das vernichten will, in dem Fall das Gute, das Vollkommene, Jesus, den Sohn Gottes, er muss aus dem Weg geräumt werden. Und dann gibt es die, die ganz dicht mit Jesus unterwegs sind, die Jüngerinnen und Jünger. Und die hier auch großartige Gefühle zulassen. Übrigens, die Gefühle sind hier sowieso als große Überschrift. So wie ich das versucht habe, ein bisschen nachzuerzählen, so ist die Euphorie da, bei jedem unterschiedlich. Der eine hat das Hassgefühl. So nach dem Motto, was können wir denn anrichten, was können wir ausrichten? Die ganze Welt läuft hinter ihm her und wir wollen ihn doch eigentlich umbringen. Und nicht nur ihn, auch Lazarus muss aus dem Weg geräumt werden. Das wird in Kapitel 11 auch erzählt. Lazarus auch. Die Leute sind viel zu fasziniert von diesem Jesus, weil Lazarus bezeugt, dass Jesus ihn aus dem Tode geholt hat. Weg mit ihm. Und dann sind die Jünger da, auch voller Emotionen. Welchen Posten im Ministeramt bekomme ich denn? Ich bin ja einer, der ganz dicht mit Jesus unterwegs ist. Wie werden die Ministerien aufgeteilt? Werde ich vielleicht der zukünftige Verteidigungsminister? Entschuldigt, dass ich das Bild so male, aber was passiert hier? Hier ist Euphorie und Gefühl. Und Gefühl kann manipulieren, kann anstecken. Und wisst ihr, wer da auch dabei ist? Der Feind. Der Feind, der so Gefühle gerne nutzt, selbst die besten. Um eins zu schaffen, Jesus von seinem Weg abzubringen. Gott sei Dank. Gott sei Dank hat sich Jesus darauf nicht eingelassen. Was wird von Jesus berichtet? Von Jesus wird berichtet, dass er nicht dieser Euphorie mit Hände heben und mit ihr habt recht begegnet, sondern er bleibt fokussiert. Er ist auf diesem Esel. Und ich kann mir vorstellen, dass so ein Esel, also so kenne ich einen Esel, so ein Esel ist ja nicht so groß. Vielleicht sind seine Füße sogar schon im Staub. So ein Stück weit schleift er sie durch den Staub. Jesus, so könnte man es ihm unterstellen, wo sind deine Emotionen? Jesus, du müsstest doch jetzt mitspringen und hüpfen. Die Leute sind da, Jerusalem ist bereit. Israel wird befreit. Er bleibt fokussiert. Und ich bin ihm so dankbar. Und wir können ihm so dankbar sein, dass er nicht an dieser Stelle seinen Gefühlen in erster Linie Raum gibt. Es kommt etwas später, dass er seufzt, dass die Stunde jetzt da ist. Aber hier hält er durch und schaut auf seinen Vater, sieht, welchen Weg er gehen muss, damit die, die ich gerade beschrieben habe, das jüdische Volk und alle, die dazugehören, aber auch die, die kommen, die Griechen und weit mehr Menschen. Der hohe Priester Kaiphas sagt in Kapitel 11 davor etwas Verheißungsvolles, obwohl er das so gar nicht sagen will. Aber er sagt, dass aus allen Völkern die zerstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen sind. Kapitel 11, Vers 52. Er spricht eine Verheißung aus. Christus ist gekommen, um die Welt zu erretten. Und wir sitzen heute als die zerstreuten, ehemals zerstreuten Kinder und sind an sein Herz gezogen. Wenn das kein Grund ist zur Freude und zur Anbetung. Aber ich möchte es so ansprechen. Wir sind in einer Zeit, wo die Frage des Gefühls und des Geschmacks so einen hohen Stellenwert hat. Und wo das immer perfekt sein muss von meinem Fühlen, dass ich dann sage, jetzt ist der Heilige Geist zugegen. Jetzt wirkt er. Wo ich merke, dass Christus Jesus im Gehorsam unterwegs ist. Gehorsam, ein Wort, was fast schon schwierig auszusprechen. Also das heißt, ich habe etwas gehört von seinem Vater, bleibe fokussiert auf ihn und gehe los. Bleibe auf diesem Esel und gehe diesen Weg, den er bereithält, nämlich in Richtung Verurteilung, Verspottung, Vereinsamung, Hohn und Spott, Verurteilung, schuldlos schuldig, Kreuz ist tot. Er bleibt fokussiert und das ist die Einladung für unsere Zeit. Für unsere Zeit eben nicht nur auf Gefühl zu setzen und das Wehen, das die Wellen, die ich empfinden muss, damit ich offen werde für sein Reden. Sondern er blieb offen für sein Reden. Er blieb offen für das, was Gott von ihm forderte. Er spricht von Verherrlichung. Er spricht davon, dass er das Weizenkorn wird, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt. Er spricht davon, dass das auf ihn jetzt zukommt und darüber der Vater verherrlicht wird. Und wir Befreiung erleben. Gericht wird über ihm gehalten. Menschen versuchen, ihn zu richten. Menschen versuchen, ihn vorzuführen. Und die unsichtbare Welt, die versucht, Einfluss zu nehmen. Was ist das, was dich in Erwartung hält? Nur gute Gefühle? Ich habe die erste Frage vorhin so ein bisschen beschrieben, Erwartung. Ich wünsche uns, dass wir auf sein Wort hin die Verherrlichung Gottes glauben in unserem Leben, selbst wenn nichts im Moment danach aussieht. Ich wünsche uns, dass da, wo wir etwas erleben, wo wir etwas hören, wo wir sagen, gefühlsmäßig geht es ganz dagegen, wenn ich an euch, liebe, ihr lieben Bäckers, denke, wo ihr sagt, warum? Dass ich dennoch die Verheißungen Gottes und sein Tun, was die Ewigkeit aufschließt, bleibend, dass ich trotzdem das formuliere für mich, ob ich es fühle oder nicht. Dass ich es ausdrücke vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, auch wenn mir danach gar nicht ist, weil die Erwartungen, die ich selbst habe, wie sie kommen sollen, und da waren ja Erwartungen, die habe ich genug beschrieben, dass diese Erwartungen natürlich menschlich gesprochen von Gott und von Jesus verstanden werden. Aber er weiß, es gibt was Größeres für dich und mich. Es gibt was Wesentlicheres für dich und mich. Nämlich Ewigkeit und Rettung für alle Ewigkeit. Aus der Verlorenheit herausgerufen werden. Und deswegen danke ich Jesus, dass er an dieser Stelle und in diesem Prozess so klar geblieben ist, der auf ihn zukam, in dem er ist. Ich danke Jesus, dass er nicht gesagt hat, hat keinen Wert, lohnt sich nicht, bringt nichts. Ich empfinde hier überhaupt nichts, sondern er sagt, ich gehe den Weg, damit der Vater verherrlicht wird. Und der Vater sagt, lest es in Kapitel 12, er sagt, ich habe ihn verherrlicht und will ihn wiederum verherrlichen. Ich wünsche uns, dass wir eine Karwoche erleben, die vielleicht so ganz anders uns berühren darf, nämlich, dass wir sagen, ob wir das jetzt stark empfinden oder die Texte nur so lesen, dass wir dennoch sagen, sie sind wahr, im Namen Jesu. Und ich wünsche uns eine Bewegung, dass wir uns nicht bei unseren Gefühlen nur festmachen, sondern dass wir auf sein Wort hin uns selbst auch aufmachen. Wohin? An seinen Tisch. Wenn wir grünen Donnerstag zusammen sind, ist er, der einlädt. Das ist nicht Gemeinschaft, die wir nur sagen, die wir zu der wir einladen, sondern er selbst lädt ein. Wohin? Karfreitag? Unter seinem Kreuz zu stehen. Da lädt er ein und sagt, schau hin. Schau neu hin. Ich habe das für dich getan. Und dann, dass dieser Ostermorgen kommt. Und wir sollten es wirklich intensivst diese Woche erleben. Aber nicht im Gefühl festgemacht, sondern anhand seines Wortes. Bitte lest die Texte im Neuen Testament. Und sagt, ja, so war es, so ist es und darin liegt Rettung. Amen.